Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 28. Januar 2026. Wir sind zurück mit einem Regatta-Spezial. Und dazu begrüße ich den Podcasten, der heute Reizhusten hat. Hallo Carsten.
Moin, genau.
Na, hatte ich die Messegrippe erwischt?
Wahrscheinlich. Oder dieser ganze Schnee hier oben im Norden, das gibt es ja auch gar nicht.
Wir sind ja alles nicht essen. Ja, hier. Nicht essen.
Ja, ja, genau.
Und im warmen Süden sitzt Michael. Miku, hallo.
Ja, im warmen Süden schneelos und virenfrei.
Ach.
Ja.
Ihr seid halt privilegiert da unten.
Ja, so kann man es auch nennen, ja.
Bevor wir starten, unsere Leser sind ja und unsere Hörer sind ja aufmerksam und machen mit. Wir haben ja vor der Messe haben Carsten und ich darüber gesprochen, dass wir haben geguckt, ob wir mal einen Uck finden. Wir haben ja so oft über den Uck gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, dass wenn jemand einen Uck findet, soll er ein Foto machen, das einschicken, dann kriegt er ein Buch seiner Wahl von mir. Und der liebe Patrick hat wirklich einen Uck gefunden. Okay. Und Michael, wir haben mal darüber gesprochen, irgendwann, wie das so ein Uck aussieht. Und du hattest recht. Ich würde mal, der gepflegte Engländer würde sagen, es sieht aus wie ein Gentleman's Sausage. Ihr wisst, was ich meine.
Ich hatte echt mal recht. Das ist ja auch mal toll.
Ja, ja. Das ging ja nicht um Frauen, dann hattest du recht.
Entschuldige, alles klar, ich habe das ja wieder.
Nein, das schön in Chrom sieht wirklich aus wie was man auch auf Seiten über 18 bestellen kann.
Wobei wir sagen, es gibt ja unterschiedliche Ucks. Wir reden ja gleich noch drüber, um den Rekord, also dieser Großsegel-Uck, ne? Das ist ja auch dem Frauenteam da passiert, der sieht ja anders aus, der wird. Aber egal, sprechen wir mal hin.
Jedenfalls vielen Dank an Patrick, das mit dem Buch wird gemacht. Ich habe auch mit ihm zwischendurch schon gesprochen. Er wollte Einhundsegeln haben. Das Buch allerdings hat mein ehemaliger Verlag irgendwann schon eingestellt, warum auch immer. Und dann hat er sich ein anderes Hundebuch ausgesucht, Gespräch mit meinem Hund. Da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Der muss was mit Segeln haben. Ich habe tatsächlich noch ein Einhundsegeln erworben und besorgt. Und das geht in den nächsten Tagen an dich. Verabredungsgemäß signiert raus und vielen Dank für das Foto. Wir machen sowas nochmal, glaube ich.
Signiert also nicht tust du auch und so mit Foto dazu oder so? Oder?
Ja, ich habe so einen Stempel in meiner Unterschrift.
Wow.
Ich will mal machen lassen.
So da weiß man, wenn es um Hundesegeln geht, was du da rein, so einen kleinen Bub mit rein, ne?
Nee, ich habe tatsächlich eine von Polly.
Eine Tatze.
Ja, ich habe mal die Tatze, als ich die ersten Bücher signiert habe.
Ah ja, hast du erzählt.
Jetzt stimmt. Sind wir alle Regatta-Leute los.
Ja.
Habe ich Polly auf den Schoß genommen, habe ihre Pfote in Stempelkissen und dann aufs Buch. Und dann hat die mir nach dem dritten Buch gesagt, ob ich eine Meise habe. Und dann habe ich einen Abdruck gemacht von ihrer Pfote und habe einen Stempel draus gebaut, der auch jetzt noch sechs Jahre nach ihrem Tod leider immer noch aktiv ist. Ich habe heute wieder gestempelt.
Sehr schön.
Also ich gehe stempeln. So, wir fangen an mit dem SailGP, ne? Ist eine Weile her, 11 Tage, aber es gibt noch was zu besprechen und wir haben noch nicht drüber gesprochen, weil wir ja alle in Düsseldorf waren und Ux gesucht haben. Spektakulärste Geschichte bei diesem Rennen in Perth war dieser Crashkasten. Dazwischen, erzähl du mal.
Ja, das war schon, das ging ja mir rum, gerade, das war ja am Wochenende, ist ja auch mal mit dieser Zeitverschiebung da von Perth aus und dann waren schon die Ergebnisse da, dann flimmert aber immer noch dieses Video da rum und ich habe ja erstmalig tatsächlich geguckt, dann samstags morgen, da war die Messe ja schon los, ne? Da hatten wir wirklich einen Call mit Lennart Briesenick, Pudenz, der Coach vom deutschen Team, naja, und der wusste selbst auch teilweise noch gar nicht, weil es auch gar nicht zu dem Rennen so richtig passte, wo zu dem Rest der Ergebnisse war er auch gar nicht involviert. Außerdem saß er wirklich in Flensburg und weil er gerade auf Nachwuchs wartet im Keller, hat aber an diesem ganzen Datenspektakel mit teilgenommen. Es ging also eher so um hoch und runter, aber der große Aufreger war eigentlich der Crash, mit den Schweizern und Neuseeland, ne? Und im Endeffekt ging es darum, die sind beide aufs Leegate zugedonnert. Ich glaube, es war schon im ersten Rennen, ja klar, in den ersten Rennen ist das passiert. Und
ja, gleich am Anfang, ne?
Genau. Also es waren ja aber auch, guck mal, eigentlich sollten erstmalig 13 Boote am Start sein. Es waren jetzt nur 12, weil vorher schon ein Ausfall das Feld dezimiert hatte beim Training. Insofern sind sie jetzt mit 12 auf diese erste Tonne zugefahren. Und ich hatte vorher schon besprochen, Fremantle Doctor und Riesen. Windmaschine, die da permanent bläst. Das war aber an dem Tag gar nicht so viel Wind. Das, was schon daran zu sehen ist, dass das nicht das kleinste Rig benutzt wurde, sondern eine Nummer größer. Also die Wettverleiter sagte eben am Tag vorher, das und das ist die Wettervorhersage und das Rig müssen setzen, also alle müssen das gleiche setzen. Aber trotzdem, klar, die ballern da ja auch mit 30 Knoten irgendwie rum. Naja, und wenn man das jetzt so sieht, dann ist natürlich in allen Facetten ist dieser Crash gezeigt worden. Also im Endeffekt ging es eigentlich nur darum, die Neuseeländer hätten ausweichen müssen. Und die Schweizer haben kurz vorher in Halse gefahren, hat plötzlich Vorfahrt und was man gar nicht so sieht, also sie denken noch, kommen noch gerade so vorbei hier, Peter Börling, und dann siehst du nur, ist ja eigentlich nichts passiert. Und dann siehst du plötzlich, dreht er so in Wind und dann siehst du auf den Videoeinstellungen, wie einfach so ein komplettes Heck da durch die Gegend fliegt.
Ja, und Peter Börling irgendwie aufspringt aus seinem Sitz. Ne? Der,
ja,
ist,
ja.
Der stand aber wirklich in Millisekunden auf dem Wing. Der dachte, die fahren ihm in den Rücken.
Ja, eben, also in den Videosequenzen siehst du nachher dann auch wieder, dass natürlich kommen sieht und ja, darauf oft guckt. Und ich meine, was hätte er gemacht, wenn dann Tick weiter mittschiffs getroffen worden wäre, dann wäre die Crew da. Also das will man sich alles gar nicht ausmalen. Also aber ich fand nachher im Nachhinein noch viel extremer. Ich meine, es ging ja nachher um eine Regelverletzung und tatsächlich sind die Neuseeländer auch bestraft worden. Er hat sich aber komplett darüber aufgeregt, auch nochmal so 2 Tage später, oder wo er sagte, nee, es kann nicht sein. Naja, es ist auch wirklich schwierig und man muss es auch einfach mal sehen. Manchmal sieht man ja so Videos, so Onboard-Videos, wie die da reagieren müssen. Und jetzt war das so, die waren vorher beide eben mit Wind von Steuerbord unterwegs und dann der Schweizer Halstern ist dann plötzlich auf dem Wegerechtsbuch. So, und dann ist die Frage, wie schnell muss denn jetzt das ausweichpflichtige Boot, also die Neuseeländer, reagieren, um quasi auch zu halsen? Und die haben dann irgendwie gesagt, nö, wir fahren dann vorweg, das passt schon. Oder sagen, sie hätten gar nicht genug Zeit, um zu reagieren. Und dann war so ein Call nachher bei der Erklärung der Jury, warum die Kiwis eben doch schultern sollen. Ja, ja, also der ist 4 Sekunden gerade ausgefahren, das hätte reichen müssen. Das, in welchen Dimensionen sie denken. Also er hätte im Grunde sofort halsen müssen und hat er nicht getan, aber es fand er jetzt trotzdem irgendwie doof. Die können auch nur gucken, wie die Jury entscheidet und müssen sie beim nächsten Mal dann darauf eben einstellen. Und das soll eigentlich immer ähnlich oder gleich sein. Aber es finde ich schon krass, wie schnell da reagiert werden muss. Und
wenn du jetzt bedenkst, irgendwie, da sind, also ich frage mich, habe mich bei diesem Aufprall, wenn die weiter vorne raufgeprallt, hast du vorhin auch schon gesagt. Sind da eigentlich so Crashboxen oder fahren die den komplett dann in den Bauch? Also ist da etwas, wie bei einem Auto, ein Rahmen, der dich schützt?
Also,
und
ja.
Falls ja, also oder auch falls nein, oder generell muss man sagen, man muss ja die Leute in allererster Linie müssen diese Menschen geschützt werden vor solchen Crashes und da muss natürlich rigoros durchgreifen, dass man halt in so einer Situation, ich sage das jetzt so einfach mit meine Wende dauert 35 Minuten, weißt du, dass man sagt, okay, dann musst du halt, wenn du das siehst, reagier halt und versuch nicht irgendwie, ja, da kommen wir noch gerade so vorne weg.
Ja, klar. Aber
wie kann man das verhindern? Jetzt mal ganz ehrlich, weil, also ich meine, die Geschwindigkeiten, die da angesagt sind, selbst wenn man 4 Sekunden noch Zeit gehabt hätte zu reagieren, ich meine, das wissen wir ja jetzt alle, wenn du unter Stress stehst und so weiter und so fort, dann ist das nur verdammt kurze Zeit. Und da muss doch irgendwie, müssen doch Regeln jetzt neu aufgestellt werden. Jetzt mal ernsthaft, man kann doch wirklich froh sein, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Da muss doch irgendwas passieren. was war das damals für ein Unfall, Carsten, als der, ich glaube, es war vom America's Cup, ne, als er ertrunken ist. Das sind ja dann hinterher auch, das war ja, der ist ja irgendwie, der ist ja hängen geblieben unterm Boot, ne? Der Brite, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Carsten hustet jetzt. Wir hören Carsten nicht.
Okay.
Carsten hat Stunden
geschaltet. Jedenfalls, irgendwas muss doch tatsächlich da...
Ah, da ist er wieder jetzt, genau.
Da muss doch wirklich was gemacht werden.
Ja, ich meine, okay, du sprichst den Fall von damals an, das war schon was anderes. Das ist erstens im Training passiert und da ist einfach dieses Boot zusammengeknickt. Ne? Also da ist er hat quasi die Grätsche gemacht, ist in der Mitte quasi auseinandergebrochen, Heck und Bug ist hochgeklappt und dazwischen war halt Andrew Simpson eingeklemmt.
Ja, Simpson. Genau, ja.
Und er war im Endeffekt, die sind dann runtergetaucht und haben mir versucht, und da noch Mund-zu-Mund-Beatmung mit Atmungsgeräten, und der ist einfach da ertrunken. Also, das ist schon ziemlich anderer Fall, aber natürlich, du hast recht, danach kam auch die Diskussion und danach hat sich auch viel getan. Es hat sich was getan.
Und ich meine, hier ist ja auch Diskussion angesagt jetzt im Moment.
Ja,
in Neuseeland ist das ein Thema, ne?
Ja.
Bei den Neuseeland gewesen, ne? Also gerade jetzt, was Sicherheit anbelangt und so, ne?
Ja, es ist ohne Frage, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eher eine Diskussion so auf der Ebene, wie viel Drama darf sein, wie viel Sicherheit muss sein, reagieren die überhaupt? Also wir reden ja jetzt hier, guck mal, wir sind ja nun auch Medien und wir reden jetzt gerade drüber, und das ist natürlich genau auch der Effekt. Wenn gar nichts passiert, es auch nicht dramatisch ist, dann ist es langweilig, und wenn jemand stirbt, ist natürlich viel zu viel, wo kriegst du es dann irgendwie hin? Da sind wir natürlich bei der Formel 1 ist immer das beste Beispiel. Ne? Also was haben die alle gemacht? Früher sind die Leute gestorben da, inzwischen nicht, aber sie sind ja nicht langsamer geworden, die haben auch Sachen angepasst, und insofern die Frage ist berechtigt, aber ich würde sagen, Stefan fragt ja gerade mit den Crashboxen, also es ist schon, also interessanterweise sind die Schweizer, die ja das Heck abgefahren haben, also die den Neuseeland quasi da reingecrashed sind, die sind am nächsten Tag wieder gesegelt, weil vorne am Bug, das ist eben nicht so gefährlich. Die konnten einfach diesen kaputten Bug wohl austauschen und ein neues Ding ranflanschen. Ich stelle mir das vor wie so ein kaputter Heckflügel bei Formel 1. Oder das wird einfach, oder die haben ja auch diese Nasen, wenn vorne was kaputt ist, einfach drauf, fertig. Aber wenn da jetzt seitlich einer reinfährt, in so einem Fall, nee, also das wird wahrscheinlich schwierig werden. Da sind nur die Segler selbst, die sind schon in einer gewisser Weise geschützt. Die haben so eine Schutzmontur, wo auch da so Crashboxen, und wenn du das siehst, die haben ja wirklich mit so einer Leine auf dem Boot befestigt, wo sie quasi, wenn sie von Luft nach Lee laufen, dann, dass sie nicht über Bord fallen, bei diesen ganzen Fliehkräften dann quasi nochmal überfahren werden. Also das ist ja noch viel dramatischer. Und natürlich diese ganze Helme, und die haben so Luft am Körper, wo sie im Grunde Sauerstoff für genau diesen Fall, wenn sie unter Wasser irgendwie im Grunde sind, dabei Messer, alles, was man da irgendwie so hat, was sich in all den Jahren bei diesem Highspeed-Segeln ja durchaus entwickelt hat. Ne? Aber ist natürlich, wenn da quer
so
einer...
So ein Messerchen hat, und so ein Helmchen und so ein
Lüftchen
hilft dir auch nicht, wenn da einer mit, weiß nicht, 90 Sachen endlich reinballert.
Natürlich, aber was ja.
Naja, da hilft halt eine Konstruktion, ich weiß ja nicht, also vielleicht ist das ja so, aber da hilft halt eine Konstruktion, die diese Bereiche, in denen die sitzen, so hart macht, dass das halt nicht bricht.
Mhm.
Es wird schlimmer, aber das gibt es
in den Konstruktionsregularien. Ne?
Da gibt es das tatsächlich,
das wird klar und deutlich gemacht, dass da bestimmte Stellen, die sollen dann brechen, damit nicht der ganze Kahn auseinanderbricht und absäuft.
Ja, zum Beispiel hinten das Heck ist ja...
Ja, genau,
ist man hat den Crash, ich habe den erstmal gar nicht mitgekriegt. Dann ist es irgendwie...
Ja.
Ich habe das später gesehen, auch als Aufzeichnung. Nächstes Jahr, da war ein Crash. Ja. Und auf einmal siehst du ein Stück Neuseeland da rumschwimmen hinten.
Eindeutige Sollbruchstelle.
Aber ja, erinnere dich, ich meine, weiß nicht, ob ihr noch
Sassnitz,
dieses... Sassnitz, aber jetzt anders dieses Video vor Augen habt, damals, wo sie diese beiden J-Yachten aufeinander geknallt sind... Kannst du dich erinnern? Die sind doch, ist doch wirklich vor dem Start ist die eine Jay wollte hinter dem Heck der anderen abfahren, ist dann mit dem Bug mitten durchs Cockpit von dem anderen gefahren. Und da ist dann, siehst du in dem Video noch, einen der wirklich von der Bugspitze getroffen wird. Das ist übrigens hier unser deutscher Silbermedaillengewinner Gunnar Bahr war das damals. Und der war, ist danach schon kräftig verletzt gewesen. Ne? Das waren bei, der konnte sich, also sind natürlich durch das Cockpit, wenn das gerade, wenn du beschäftigt bist und da siehst du so eine riesen Crew dabei, kommt da so ein Ding in der Vorstadtphase auf dich zu und nicht jeder kann ja darauf achten, immer was, was um einen herum passiert. Also das, das passiert das ist, auch da oder damals, was habe ich letztens noch drüber geschrieben, Neolag hieß das damals, die inzwischen Wallis Saint-Tropez heißt, das, die war zwei Jahre, glaube ich, wurde die nicht ausgesegelt, weil da irgendwie einer mit dem Bugspriet einen anderen Segler erwischt hat in der Vorstadtphase. Dann waren noch die Regeln so, dass die Wettfahrtleiter sogar in Regress genommen werden konnte. Und ich, das war vor Gericht ohne Ende. Also erstmal, bei dem Risiko können wir alle gar nichts machen, weil die plötzlich ja irgendwie schuld waren, weil es eben. Und ich erinnere mich auch noch an Urteile, jetzt, da ging es eher um Versicherung hier, wo Segel mit Boxsport verglichen wurde. Ein Freund von mir hat das verhandelt tatsächlich, der war auf der, also da, um ein Risiko einschätzen zu können, wer, muss man denn nicht bei einer Regatta ohnehin damit quasi davon ausgehen, dass es einen Crash gibt? Also das und da, entsprechend, das muss sogar teilweise in der Richtung. Dann entschieden vor Gericht, was mir die aktuelle Rechtsprechung ist. Ich glaube, das haben sie nachher dann wieder auch andersrum entschieden, dass du quasi schon gesteigertes Risiko hast, indem du da einfach nur dran teilnimmst. Also ich sage mal, Crashes gibt es ohne andauernd. Ob das jetzt kann man ja nur sagen, es ist ja jetzt die, was war denn, ist denn das jetzt die fünfte Saison, sechste Saison? Ich komme auch mal durcheinander, die neue. Es ist ja nicht viel passiert bisher. Natürlich gab es Crashes, aber ich finde, das haben die schon alle ganz gut im Griff. Und das war jetzt in dem Fall, klar, wenn du dir überlegst, es hätte es auch anders ausgehen, wenn das da einen trifft, dann ja, will man sich gar nicht drüber nachdenken. Ich
meine, ganz ausschließen wirst du das bei den Geschwindigkeiten ähnlich erinnern, an diesen, an diese Szene, wo, ich glaube, die Dänen waren das, oder wer war das, die Franzosen, wo die sich dann ducken mussten, weil der eine Halber den über
ja,
die...
Ja.
Also es, klar, ich meine, bei den Geschwindigkeiten, es gibt zwei, um innerhalb des FairGP aufs nächste Thema zu kommen. Ich bin jetzt ganz gemein, ich meine es nicht gemein. Ich meine es nicht gemein, weil ich bin echt großer Fan von dem deutschen Team und von Erik überhaupt und von Anna Barth, also und ich bin hier der... Wie hieß er? Er ist ja noch der Medienstar. Naja,
ja,
egal.
Ja.
Ich wollte gerade sagen.
Hövel, Van der Hövel. Ne?
Genau, es gibt natürlich einen Ausweg, wenn man hinterher segelt.
Nein.
Dann bist du nicht in die Crash verwickelt. Sag mal.
Das war aber jetzt nicht sehr nett.
Das war gemein.
Nein, ich habe gesagt, ich bin jetzt gemein. Aber das ist mal hier nur, das ist nur ein Spaß.
Ja.
Also ich drücke denen immer die Daumen und ich bin auch echt, wie gesagt, Fan. Carsten, ich habe zwischendurch überlegt, liegt es daran, dass die vielleicht bei leichtem Wind besser sind als bei so starkem Wind? Oder was schätzt du, woran das liegt, dass die jetzt nicht so? Oder was ist es einfach mal Pech, kann ja auch sein.
Ja, man muss ja schon sagen, letzte Saison oder Ende letzte Saison im Vergleich zu dem Rennen, hast du recht, war ja natürlich ein großer Unterschied. Es war halt sehr, sehr, sehr viel Wind und zum Schluss waren sie wirklich sehr stark unterwegs in der Saison und wir hatten uns ja schon alle Hoffnung gemacht, das Team selbst ja auch auf jeden Fall. Und natürlich, oder glaube ich schon, dass auch die Deutschland ist ja immer noch eins der jüngeren Teams, dass die eben noch nicht so viel bei starkem Wind gefahren sind. Da hast du schon recht, das kann damit zusammenhängen. Aber andererseits, ich habe ja auch live gesehen in Sassnitz vor Ort dieses sensationelle Rennen, das erste beim Heim Grand Prix, was sie eben gewonnen haben. Das wurde auch mit dem kleinen Rig gefahren. Also man muss dazu sagen, eben habe ich davon gesprochen, Samstag in Perth wurde sogar das mittlere Rig benutzt. Und aber einen Tag später, am Sonntag, wurde dann das kleine kleine 18-Meter-Wing irgendwie hochgezogen, was heißt, es ist nochmal mehr Wind. Und den hatten sie auch in Sassnitz drauf, wo sie dieses sensationelle Rennen gewonnen hatten. Also kann man, glaube ich, generell nicht sagen, zumal man jetzt auch einfach sagen muss, dass der größte Unterschied zu diesem starken Saisonfinale bis zu jetzt ist eben, Habe ich mehrfach drüber geschrieben. Also ein totaler Umbruch in fast allen Teams. Es geht Stichwort Transferkarussell, wo wir haben öfter schon mal die Verbindung zum Fußball gesehen. Das ist jetzt wirklich da so eingetreten, dass sogar Regeln dafür gemacht werden, wie das denn eigentlich geregelt ist, weil die Teams sich schon so untereinander die Leute weggekauft haben. Und das ist jetzt da massiv passiert auf verschiedensten Positionen. Im Hintergrund ist der Neueinstieg des schwedischen Teams Artemis, wo man immer denkt, wieso Schweden? Artemis ist doch Outerage. Und also Outer ist erstmal Team New Zealand beim America's Cup. Und Artemis, der Björn Tornqvist, ist eigentlich ein schwedischer Milliardär, der aber mit halb für Russland damals, Gunvor war seine Ölfirma, der ist ein Ölhändler, wird er immer beschrieben. Also der hat da sein Geld mitgemacht und der war ja auch beim America's Cup mit aktiv. Und es hat auch mit Andy Maloney auch jemand vom Team New Zealand dabei. Es ist so ein Teil Team New Zealand. Einstein und der hat im Grunde die Geldbörse geöffnet und Leute oder Outrage kauft dir jetzt mal du kannst dir dein Dreamteam zusammen kaufen und das hat er sich von anderen Teams weggekauft und da sind natürlich immer wieder Lücken entstanden, dann ist der eine zu dem und der Kumpel zu dem und mit dem Hintergrund, also beim deutschen Team ist dann angekommen, dass der Wingtrimmer Stu Bissell, der Goldmedaillengewinner auch von Rio, dass der zu den Briten gewechselt ist. Also ist dem war ja schon Erik wirklich sehr gut in der Kommunikation. So. Nachher lief das ja immer eben besser und eben auch erfolgreich. Und dieses Duo ist da eben jetzt so auseinandergerissen worden. Und dafür haben sie jetzt einen Franzosen, Kevin Peponnet. Der ist von den Franzosen gekommen, weil die sich auch neu
aufgestellt haben. Aber warum hat er gewechselt? Ja. Kriegt er mehr Geld dann? Oder wird er so mit Geld rumgeschmissen? Oder woran liegt das?
Ja, das ist auch der Fall. Das kann man, also ich habe jetzt inzwischen gelesen, Bruno Dubois, der französische Teamchef, der das Team ja da auch aufgebaut hat, der hat so ein bisschen erzählt, dass das wäre wirklich jetzt ätzend, weil erstens ist er auch selber leidtragender möglicherweise, weil er ist nämlich nicht mehr Teamchef beim französischen Team, sondern das macht Philippe Presti, der sogar von Luna Rossa kommt, auch ein alter Weggefährte von mir damals, der ist Laser gesegelt, war dann Finn-Weltmeister und ist seit ewigen Zeiten aber schon Coach bei Luna Rossa, ein Franzose eigentlich, der aber nie in Frankreich gearbeitet hat. Jetzt hat er diesen Job fürs französische Team gemacht, vermutlich wahrscheinlich nachher auch für das America's Cup Team, das ja auch jetzt so läuft. Dadurch ist Dubois weg. Naja, und der kann auch nur geheiert werden, wenn da richtig Kohle auf den Tisch legt. Und inzwischen Dubois sagte nur, da wird so viel Geld bezahlt inzwischen, das wird die kleineren Teams echt killen. So wurde er
Fußball zitiert. Eigentlich, ne?
Ja.
Eigentlich im Fußball.
Aber klar, das ist ja auch inzwischen verdient dann. Da muss ich immer dran denken, wenn ich an Celtic-Typ bin, ich werde da immer ganz, ganz, ganz aufgeregt. Ich habe da werden jetzt für die Top-Segler, also das sind ja immer die drei Schlüsselpositionen, Steuermann, Wingtrimmer und Vollcontroller, 300 bis 500.000 Euro pro Jahr gezahlt.
Pro Person.
Also für so eine, und das ist natürlich, also für die Hotshots halt, ne? Und ich muss immer sagen,
ich würde es machen.
Ja, eben, das ist ja, ich komme da schon in so einen Bereich und wir denken mir, das ist genau, ich meine, ich will mich da klein halten, aber unsere ganze Generation hier in Deutschland zum Beispiel war ja auch, als damals hier Aerosail anfing und das dann mit Geldern vom Daimler-Benz Konzert voll in den Segelsport investiert hatte, um die wollten ja auch Admirals Cup und jedenfalls wir alle als Olympiasegler, Laser aus allen, es gab Teambuilding-Maßnahmen, ich habe um Müggelsee gesegelt, da wurde man mit ganz vielen Leuten, die sich da melden konnten, wurde man dann ausgewählt oder nicht, es war glaube ich an drei, also es war so ein bisschen so ein der Traum vom Segeln wirklich leben zu können, aber im Sinne von dass die Sportler da wirklich was verdienen. Das war so eine kleine Aufbruchsstimmung hier, zumindest in Deutschland. Die war dann schnell vorbei, weil das Geld dann alle war. Aber ich war, immerhin waren einige mit in, ich war auch in Miami, da waren wir im Big Boot segeln, Jochen Schümann war dabei. Also wo das dann plötzlich so wichtig wird. Und jetzt ist es einfach bei denen da, also jetzt so ein Erik Heil, der da mit reinrutscht in der Phase, wo man einfach echt Geld damit verdienen kann. Ne? Und das da kann man fast schon ein bisschen neidisch sein, aber eigentlich finde ich das total cool, dass der Traum, den da auch Russell Coutts hatte, da wirklich funktioniert. Und ich gönne es natürlich diesen Seglern, die ja auch nur wie unser eins Olympiasegler waren. Die waren bis zum 49er, waren die alle ganz gut, die da jetzt diese Top-Spots haben, von denen ich sprach. Meistens jedenfalls. Gibt es auch für 70er-Segler. Klar, bei Peponi zum Beispiel, der jetzt beim deutschen Team ist, der ist für 70er Olympionik. Ich glaube, er war auch Weltmeister schon. Und die da alle plötzlich da auch Geld mit verdienen. Aber das ist jetzt wirklich das Geld. Ne?
Ja. Naja, ist dann die Winnet der Schäfeste, weil das LGP richtet sich ja nicht an Hardcore-Segler. Die richten sich an, die wollen ja Menschen erreichen, die sonst Formel 1 gucken oder Fußball. Und ich sag mal so, der Nicht-Segler, der das spektakulär findet, wird sich nicht immer über Hals und Manöver unterhalten, sondern natürlich ist das super, wenn dann, weißt du, wenn es demnächst noch die Transfer-Show gibt.
Ja.
Ist es ja super. Aber ich wollte mal kurz sagen, ich wollte nur die Hörer beglückwünschen, dass sie unseren Podcast hören. Weil ich habe, als ich Carsten aufmerksam wie immer zugehört habe, mir aufgefallen, es gibt vermutlich keinen Podcast, der sich mit Sport beschäftigt, der von 350.000 Euro Jahresgehalt innerhalb von 20 Sekunden auf den Mögelsee kommt. Das ist wirklich, oder? Das ist einzigartig.
Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt auch ein Carsten-Spezial. Das muss man dazu sagen. Ja, aber ich wollte mal noch fragen, hier ist denn Heil auch in diesen Größenklassen unterwegs? Also das deutsche Team, sagen wir mal so.
Ich habe es jetzt bei einem
auf
einer US-Seite gelesen von einem sehr guten Journalisten, der da gut recherchiert, also der da auch Insight war. Und das ist so die Aussage. Natürlich gibt es da Abstufungen und ich glaube schon, dass die Top-Teams, gerade wo ich gerade von Artemis sprach, wo da wirklich, der könnte sowas schon in eine Unwucht bringen, weil das eben ja wie beim America's Cup ja schon, weil da sitzt plötzlich ein Milliardär dahinter. Ich meine, Artemis ist ja keine Marke, die jetzt irgendwie, die haben auch Sponsoren haben, aber ist ja nicht so, wie wir von den anderen ja oft schon gesprochen haben, dass das dann Investitionsobjekte sind für, ja, weiß ich nicht, Mbappé oder Lindsay Vonn oder Leute, die dahinter stecken und einfach in Segelsport investieren, weil sie glauben, dass das wirft nachher irgendwie wirklich Kohle ab. Sowas gab es da nicht, sondern sind dann, wenn da jetzt wieder, das halte ich auch für eine Gefahr, wenn da jetzt die Milliardäre reinkommen, wie es ja immer beim America's Cup war, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann ist einfach Kohle egal, dann kommt das in eine Unwucht. Ne? Also insofern, ich glaube, die Deutschen sind zwar gut aufgestellt, aber ob die da dann mitspielen können? Also ich würde jetzt mal sagen, das war ja auch nochmal deine Frage eben, Stefan. Also dazu kommt ja, dass das bisschen quasi weggegangen ist, hat auch damit zu tun, dass er eben zu den Briten gegangen ist. Und da steuert kein anderer als Dylan Fletcher. Das war immerhin dein Steuermann bei den Olympischen Spielen in Rio, die sie gewonnen haben, im 49er. Also es kommt im Grunde der Vorstelter zu seinem Steuermann zurück. Genauso wie er auch bei den Kiwis segelt Burling mit Blair schon immer, die 49er-Segler. Und dann ist das in anderen Kombinationen eben ähnlich so, dass da Leute miteinander segeln, die einfach auch schon lange miteinander segeln wollen. Zum Beispiel ist der Australier, der bei den Briten vorher die ganze Zeit die Position besetzt hat, der ist nun wieder in sein Heimatland zurück, sag ich mal, nach Australien. Ian Jensen, der hat ja witzigerweise, hat der vorher mit Nathan Outeridge 49er Medaillen Gold und Silber geholt. Da hätte ich schon gedacht, dass die wieder zusammen segeln, aber Outeridge ist ja jetzt nun für Artemis am Steuer und so. Also das sind alles so Pärchen, die sich zusammen da gebildet haben. Da habe ich schon gedacht, ob Erik seinen alten Vorschutter auch bald wieder akquiriert. Thomas Plösl, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber der ist jetzt nicht mehr so aktiv in den Sport. Er sagt, er hätte ihn damals mal gerne dabei gehabt, als es losging, das Projekt. Aber da hatte er sich schon anders orientiert, auch mit Job. Und naja, inzwischen ist das kaum noch aufzuholen. Also dieses Wissen, was man in diesem speziellen Art des Segelns da haben muss.
Wisst ihr, was noch dazu führen kann? Ich schaffe heute keine Überleitung zur Werbung, weil wir nach der Boot ja im Moment keinen Partner haben. Also Sponsoren, überlegt euch SailGP oder uns.
genau.
Wir hätten noch Platz jetzt im Moment.
Du meinst ja. Die Beträge auch, ne?
Ja,
auch,
ja,
ne?
Genau.
Ja gut, das weiß ja jeder, dass wir nicht diese 350.000 verdienen, die Carsten im Jahr verdient mit Segelreporter. Aber wir sind ja, Michael, das ist ja okay. nee, ich wollte nur sagen, es gibt noch eine Möglichkeit, so einen Crash zu verhindern, dass einem einer reinfährt. Man fährt einfach allein um die Welt.
Stimmt.
Nächstes Thema. Miku, ist denn, sag mal, wäre auch eine Überleitung gewesen. SailGP in Frankreich ist kein Thema, weil sie alle noch siegestaumeln mit Dom Pérignon in den Innenhöfen liegen und sich freuen.
Dass sie heute hier die ganzen Klischees kommen wieder durch.
Ja, klar, natürlich.
In den Innenhöfen, Dom Pérignon und so weiter und so fort. Na super, ja. Du sprichst auf die Trophée Jules Verne an.
Trophée Jules Verne, genau.
Mhm.
Nicht die Jules Verne's Trophy.
Jules
Verne, ja. Ja, nee, ist ein großer Freudentaumel. Also anders kann man es wirklich nicht, die überschlagen sich.
Mhm.
Aber in, sagen wir mal, auf eine ambivalente Art und Weise, muss man fast schon sagen. Weil es gibt die großen Medien, ne, die ja gerne sowas aufgreifen. Gerade im Winter und so ist halt Hochseesegeln eine wirklich willkommene Abwechslung, wenn die Tour de France noch nicht angesagt ist und so weiter und so fort, Tennissport noch nicht und Fußball-Bundesliga, ja, das ist natürlich noch eine große Konkurrenz. Aber lange Rede, kurzer Sinn,
Bundesliga,
es ist eine ganz große Nummer gewesen dort, das allerdings erst zum Ziel hin. Also vorher ist relativ wenig berichtet worden und als es dann klar wurde, dass sie den Rekord brechen und da komme ich jetzt auf diese Ambivalenz zu sprechen, da haben dann die großen Medien haben den Rekord gefeiert und so weiter und so fort. Und das ging ja sogar so weit, dass dann der Monsieur le Président Emmanuel Macron auch wieder gratuliert hat, der sich ja immer in solchen Fällen, wenn irgendwie was Tolles auf der Hohen See passiert, als großer Segelfan outet, was ja überhaupt nicht stimmt, aber das nur am Rande. Und er hat ihn ganz großartig gratuliert und ist stolz und französische Nation ist stolz auf sie.
Mit Sonnenbrille?
Bitte?
Mit Sonnenbrille?
Ja, die Sonnenbrille hat er sagen wir mal, es war kein Videocall.
Genau.
Es war kein Videocall.
Es geht also, doch gerade für Ehre rum, oder?
Aber die Sonnenbrille aufgehabt hat. Aber egal. Wahrscheinlich kriegen sie auch wieder irgendein Ritterkreuz umgehängt oder was weiß ich.
Aber dieser Hype geht doch gerade rum, ne? Hast du das mitgekriegt? Weil irgendwie
hat wegen mal, der Brille, ja, klar.
Ja, genau. Ja, weil ja, hat er was am Auge gehabt?
Ja, ja.
Genau,
ja, ja.
Da hat er irgendwie ja, was also, aufs Auge gekriegt. Und wahrscheinlich von seiner Frau. Oh, das darf man auch wieder nicht sagen, ne?
Doch, das gab es schon mal.
Lass
schon mal
diese
ja, 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 genau.
Und vor allem, Carsten, lass uns beim Thema bleiben.
Ja. Okay. Erzähl weiter, sorry.
Gut, okay.
Schade, dass Olaf Scholz nie mit seiner Augenklappe beim Segeln aufgetaucht ist. Das fällt mir dazu noch ein.
Das hätte ja besser gepasst.
Ach, hatte der auch, ne?
Der hatte eine Augenklappe.
Ja, der hatte eine Augenklappe
dann
mal.
Dann Papageien auf der Schulter und
genau.
Alter, das wäre dann
und toll gewesen.
Und
Hook.
Nee, wir wissen jetzt, wie ein Hook aussieht. Das möchte ich.
Ja, nee, das ist ein anderer Hook. Captain Hook, ja. Okay. Ja, erzähl weiter. Sorry, das war
genau.
Ja, genau.
Gut, okay. Also, es ist tatsächlich so, dass sie wirklich diesen Rekord gefeiert haben. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer einsteigt in die Fachmedien halt hinein, da ist durchaus auch in Anführungszeichen ein leicht kritischer Tonfall zu hören. Nämlich, Leute, nur so wenige Tage Vorsprung mit einem derart besseren, schnelleren, tolleren Boot. Es hält sich natürlich dann auch wirklich im Rahmen. Ne? Wie viel Meilen sind die mehr gesegelt, Carsten? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube 2000.
2000, glaube ich.
2000 Meilen mehr gesegelt. Das sagt ja Kennern in Anführungszeichen alles aus. Die haben ganz andere Windverhältnisse an den entscheidenden Stellen gehabt als IDEX Sport damals. Und also man muss einfach dazu sagen, sie haben im Endeffekt nochmal richtig Schwein gehabt, dass sie den Rekord überhaupt gebrochen haben, ne? Hm. Das war ja wirklich so sehen. Ne?
Die hatten 355 Meilen Vorsprung, ne, glaube ich.
So grob, ne? Ja,
ja, so, so was um den Strich rum, ja. Also ich denke mal, das ist eine willkommene Hochsee-PR für die Franzosen wieder, für die gesamte französische Szene. Und auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, Stefan, also tatsächlich SailGP ist letztendlich kein Thema bei denen. Also nach wie vor nicht. Ne?
Weil sie noch nicht gewinnen. Wenn sie mal gewinnen,
ist das ja anders. Ja, das ist es einfach.
Aber das ist ja Quatsch, ne? Weil die gewinnen ja jetzt. Also die haben ja, ich habe eben erzählt, dass das Boot, dass sie da komplett umgemodelt haben mit dem Prestige, neue Leute drauf.
Ja.
Und die haben mit Abstand das beste Fleet Race-Ergebnis da irgendwie hingelegt. Also wirklich auf Knopf noch mit Ansagen und sind dann Zweiter oder Dritter geworden. Also das
aber ist nur was in Fachmedien.
Ja, nee, das ohne Frage. Aber ich will jetzt nicht, weil du sagst, weil die nicht gut sind. Die werden, das wird
nein, ich habe nicht gesagt, nicht gut, aber die müssen wahrscheinlich mal
waren sie auch nicht. Waren sie
auf dem Treppchen stehen oder sogar den Titel holen über die Saison.
Genau, aber da sind sie jetzt, also das sind eine der Top-Picks für einen Titel. Also die haben sich, wo wir eben drüber sprachen, über diese ganze Transferkarussell, die haben sich richtig krass verstärkt und es hat sofort funktioniert. Und das ist einfach schon mal ein Unterschied. Und deshalb auch da die auch im Merkus Cup jetzt dabei sind, also da, glaube ich, muss Mikko in den Hinterhöfen auch mal in die Highspeed-Höfe dann gehen. Weiß nicht, ob es sowas da auch gibt irgendwie. Aber jedenfalls
also es gibt beim Highspeed keine
Hinterhöfe. Es gibt keine Höfe, genau.
Das ist alles verglast.
Stimmt. Aber die haben auch ihre Basis in Lorient, Michael, oder? Die
ja,
in
ja.
Merkus Cup.
Ja, ja.
Ding,
ja.
Da ballert da auch immer so ein Teil rum.
Ja,
ja.
Ja,
ja. Ja, spannend.
Also, wird da gerade ja dahin gehen, wo das. Die Hinterhöfe aus Marmor sind mit Säulen und sowas.
Ja, ja, aber da werd ich ja nicht reingelassen als deutscher Reporter.
Doch, ich leih dir mal einen Hermelinmantel, da kommst du da rein.
Ja, weil die Nähe ist ja jetzt durchaus da. Und du sagst ja, man denkt, ach, das hat ja Offshore und SailGP und man hat ja nichts miteinander zu tun. Doch, das Gemeinsame sind die Foils, ne? Und die ganze Technik und das Wissen. Ich habe ja wie auch auf der Messe lief wieder Martin Fischer rum, unser deutscher Flügelpapst, der haben wir oft drüber berichtet, der das ja quasi alles vor Urzeiten schon angestoßen hat, dieses ganze Thema und wirklich mit erfunden hat. Und ich weiß gar nicht, aber wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber der war ja auf jeden Fall am Anfang bei den Franzosen, weiß ich noch, als ich in Bermuda war, da gehörte der da zu dem Team. Nein, ich will nur wissen, dieses Wissen, das ist ja dann nun bei den Imokas, das ist bei den Ultim, das ist bei den F50-Foilern. Also es ist schon, da muss man sich einfach mit beschäftigen. Segeln ist Fliegen und ob jetzt über eine Welle oder über
Purse. Ja, deshalb finde ich diese Kommentare, die waren immer, also ich habe ganz viele abschätzige Kommentare gelesen zu diesem Weltrekord jetzt bei der Jules Verne-Trophy oder Trophy Jules Verne. Was soll denn der Mist, irgendwie hochgezüchtete Karren, da fahren die Welt, hat keiner was von. Das sehe ich, glaube ich, anders. Ich glaube, das kann man auch anders sehen, weil das ist natürlich so ein Testfeld und Entwicklung, die dann vor Jahren hat auch gesagt, was willst du denn da rumfliegen, macht ja keinen Sinn. Jetzt siehe diese, wie hieß die, Raven, die hat auch schon Foils, die da im Atlantik gegangen ist, also hier in Kiel siehst du immer einen Foilen. Das ist ja alles Entwicklung, die daraus, das ist wie bei der Formel 1, wo dann auch irgendwann Technik in den normalen Serienbau kommen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle Foilen werden, ich habe da auch schon mal drüber geschrieben. Aber natürlich auch die Vendée hat sich natürlich total dadurch verändert und die ist ja spektakulärer geworden, muss man sagen. Auch da haben wir auch schon drüber gesprochen, willst du jetzt beim America's Cup noch die alten Einrümpfer sehen, wo wie hast du den mal genannt? Betondampfer oder?
Bleitransporter.
So, Bleitransporter, das wäre jetzt ja auch nicht mehr spektakulär. Und natürlich so eine, diese Szene und diese Weltrekord, das wirkt sich ja langfristig auf irgendwas aus. Es gibt ja neue neue Impulse und alles. Also ich finde das, ich finde sowas immer super, wenn es sowas gibt.
Der ist ja auch ein gutes Beispiel davon. Ich meine, Michael hat oft drüber geschrieben, hier mit Artemis Technologies, ne? Was, also das, das ist ja im Grunde dieser Spin-off quasi so aus dem Segel High-Speed Sport, der geht ja direkt ins. Also früher war ja wirklich America's Cup, kommt man sagen, fast verbranntes Geld, weil da wurde dann investiert, ich weiß noch, in Valencia, um so die Wanden wurden ein bisschen dünner gemacht, dann wurde also Millimeterarbeit, um alles an allen möglichen Punkten irgendwas zu verbessern, diese Klasse da, weil die schon so lange auf dem Markt war, um dann nachher den gewissen Vorteil beim Regattakurs zu haben. Das, was aber niemandem eigentlich irgendwas gebracht hat, also im Sinne von der Menschheit, wenn man dann so viel sagen kann, aber da seit eben gefoilt wird, und das war dann auch, dann muss man auch sagen, 2010 hat ja erstmalig, es gab ja diesen ganzen Ärger mit Alinghi und Allison, und dann hat ja Allison auf diesem riesigen Trimarahmen doch so eine so ein Wing gesetzt, einen riesigen, der nachher immer der Game Changer war. Und das war im Grunde der Anfang von einem festen Tragflügel, wenn man das so will. Guck mal, 2010. Das sind jetzt auch so ähnliche Sachen, die man quasi auf Frachtern sieht. Da reden, schreiben wir auch öfter drüber. Ja, und Michael, was war denn Artemis? Die haben ihre Arbeitsboote auf Volz gesetzt, ne? Oder?
Die haben tatsächlich auch ein richtiges Arbeitsboot in See stellen die her, ne? Mhm. Das auf Volz fährt. Und sie haben Fähren gebaut. Zwei mittlerweile. Fähren zwischen, sogar wenn ich mich nicht ganz arg täusche, zwischen Irland und England.
Ja, auch, ne?
Und auf Volz.
Stimmt. Und dann diese wie gesagt, Arbeitsboote, ist, glaube ich, auch die Leute zu den Windkraftanlagen auf Wasser, auf See bringen, ne? Dann werden die nicht seekrank oder viel schneller auch, ne? Also,
jetzt sind wir ja von Frankreich. Wo sind wir jetzt?
Ja. Nee, ich wollte zurück zur, wir haben ja gesprochen.
Zur Bedeutung,
über diese Kritik. Und wenn man überlegt, ich meine, die entsprungen ist, ich habe mich dort nochmal reingelesen, entsprungen ist diese Idee so um in der Mitte der 80er Jahre, und die Idee war, dass auch
Jules Verne jetzt,
meinst du? Genau, dieser Trophäe,
ja.
Und das muss ich mir überlegen, so lange ist es auch noch nicht her, ja?
Also, ja.
So, und wenn man bedenkt, das war damals, ja, weil es ist jetzt möglich, aufgrund des Bootsbaus, weil die Boote immer schneller werden, dass wir innerhalb von 80 Tagen um die Welt segeln. Das hat dazu geführt, dass immer neue, weißt du, Robin Knox Johnson, haben wir gerade drüber gesprochen, der mit irgendwie 90 Jahren auf der Messe war, der ist auch in 74 Tagen rum. Es wird immer schneller, jetzt sind wir bei 40 Tagen. Und das entsteht natürlich dadurch, dass es so eine Trophäe gibt, so eine Idee gab, und die jetzt immer arbeiten, wie kann man denn noch schneller werden? Was glaubt ihr denn, wo das mal hingeht, die ganze Nummer? Wie schnell kann es denn theoretisch werden? Gibt es da Zahlen? Prognosen?
Ich bin da ziemlich von überzeugt, dass das jetzt höchstwahrscheinlich erstmal wieder eine Weile so bleiben wird, wie nach dem letzten Rekord. Also das wird nicht sofort wieder wirklich eingestellt werden, dieser Rekord. Wie
das Thomas
Coville als Alleiniger, als Solosegler vor 6 oder 7 Jahren passiert ist, als er quasi den Rekord als Solosegler wirklich gebrochen hat, und ein Jahr später ist dann ja schon François Gabart schneller um die Welt gesegelt. Das kann jetzt passieren.
In 42 Tagen.
Mit der neuen Gitana. Mit der neuen Gitana kann es passieren. Aber wir haben ja gesehen, es kommt eben nicht so sehr auf die Grundgeschwindigkeit des Bootes an, sondern es muss das richtige Wetterfenster erwischt werden. Da geht kein Weg dran vorbei. Denn ich meine, ich glaube, es gab 6 oder 7 Versuche, den Rekord von 2017 zu brechen. Das ist jetzt, glaube ich, der 6. oder 7. Versuch, quasi, wo es gelungen ist. Vorher haben die alle abbrechen müssen, entweder wegen Schäden oder aber in den meisten Fällen, weil sie gemerkt haben, wir brauchen gar nicht weiter segeln. Wir schaffen den Rekord nicht. Dann gehen wir lieber wieder nach Hause, bringen unser Boot heil nach Hause und warten aufs nächste Wetterfenster in einem Jahr.
Weil du meinst, technisch ist jetzt der obere Rand erreicht, also mehr wird da nicht kommen.
Ah, doch,
also viel mehr.
Die neue Gitana wird nochmal neues Kino bringen. Eindeutig.
Weil jetzt unabhängig vom Wetter, die Vendée, die Sieger sind auch jedes Jahr schneller geworden, ne?
Ich meine,
immer. Also, weil die Boote werden immer schneller.
Man muss aber ja auch dazu, Michael hat ja recht, das war ja Das Wetter war jetzt nicht optimal. Das heißt aber auch, ich meine, so eine, die Kiste ist 6 Knoten schneller normalerweise als der Vorgänger und hat deshalb 2000 Meilen mehr gesegelt und ist trotzdem hat den Rekord gebrochen. Also da ist jetzt die Frage, wie ist diese Leistung einzuschätzen? Und ich glaube, wenn, man kann jetzt mal so sagen, wenn die jetzt das gleiche Wetter gehabt hätten wie 2017, dann wäre das ja, kann man ja umrechnen, weiß ich nicht, dann wären die in 35 Tagen da rumgeballert, oder? Also das ist ja, also die Tatsache, dass sie so viel schneller sind, hat dazu geführt, dass sie den Optimalbedingungen, die Joyon und Joyon ja vorher hatte, dass sie die trotzdem quasi überlegen waren. Und wenn man jetzt sagt, ich meine, alle diese großen Teams, die werden im nächsten Winter, die sind ja jetzt nicht gefahren, irgendwer sagte mal, oh, Hut ab, dass Sodebo, dass Covil überhaupt jetzt gefahren ist, weil die waren ja gerade erst bei der Transat, dabei Transat Café Loire, wo auch die Ultim drüber gefahren wurde, was so das Highlight eigentlich auch für diese Klasse war. Und da ist er ja knapp Zweiter geworden. Aber es war gar nicht so viel Zeit, um eigentlich ein Boot vorzubereiten für so eine, das war ja double-handed und jetzt mit so einer Vollgasnummer rund um die Welt. Und dass er es trotzdem gemacht hat. Und dann habe ich auch noch einen Kommentar gelesen, Hut ab, dass er sich das getraut hat und dass es auch alles gehalten hat. Weil die anderen haben da erstmal drauf verzichtet, also Bon Populaire und auch jetzt hier, wie heißt das, Lazartig, ich weiß nicht mehr, LVG,
Lazartig,
ne, genau, wo ja auch Kamaz irgendwie mit dabei mitmischt. Also sie sind ja eigentlich, sind die schneller als Sodebo. Ich fand ja, deshalb finde ich das eigentlich so schön für den Coville, der ist mir immer so als, ich habe immer noch dieses Gesicht, wo er geheult hat und er ist auch, hat auch schon alleine versucht. Weißt du, unten am Kap Horn ist ihm noch mal der Bug abgebrochen da mit einem seiner alten Vorgänger Trimarane. Und jetzt ist der ist irgendwie so nett, hat auch teilweise ja wirklich philosophisch gesprochen über das, wie er jetzt quasi diesen Rekordversuch überhaupt sieht. Man muss nehmen, was einem gegeben ist. Und das ist ja auch ein ganz komisch, das ist ja kein richtiger Wettbewerb, weil da kein Gegner ist, sondern nur dieser virtuelle Gegner. Und naja, sie haben es trotzdem halt hingekriegt. Aber eigentlich, sag ich mal, wenn die anderen das jetzt im nächsten Winter fahren und dann ein bisschen besseres Wetter haben, dann müssten sie es auch packen. Und dann kommt eben, genau, Michael, was du sagst, dieser Trimaran, der neue Gitane, der bringt der nicht auch nochmal alles komplett durcheinander da, weil der einfach nochmal ein bisschen schneller ist und eine jüngere Generation hat, noch mehr Technik drin
ja,
hat?
Das ist ja, die das ist ja schon die ganze Problematik an der Sache ist. Sie haben mit viel, viel Geld haben die dieses Teil jetzt gebaut oder sind es immer noch am Bauen. Und ja, alle sind ja schon am Stöhnen, weil jetzt müssen wir, wie damals bei SVR Lazartig oder noch davor eben bei Thomas Coville und so, da hatten sie alle immer die gleiche Angst. Achtung, jetzt kommt wieder einer, der richtig, richtig viel Geld reingebuttert hat und dann wird er gleich 5-6 Knoten schneller sein als der Rest der Flotte. Nur es kommt halt eben beim Hochseesegeln kommt es auf ganz andere Sachen an auch noch. Und da möchte ich auch nochmal auf den Rekord jetzt zurückkommen. Ne? Weil dieses Wetterrouting macht 40% aus, sagen die Fachleute. 40% bei diesem um die Welt segeln. Und dann noch der Glücksfaktor, dass du
Vergleich
nirgendwo reinbretterst. Ne?
40% wozu?
Also 40% vom Gesamtkonzern.
Der Leistung. Oder im Vergleich zu anderen Booten, oder?
Nein, also von der Leistung. Von der Leistung,
okay.
Was sie schaffen können, außenrum hängt zu 40% hängt es vom Wetterrouting ab.
Guter Punkt, ja.
Und die Geschwindigkeit des Bootes, die sind ja relativ nah, im Moment zumindest noch, aufeinander. Nur eben, ob jetzt die neue Gitana tatsächlich der ganz große Gamechanger wird, auf dem Reißbrett ist es schon. Eindeutig.
Ja.
Aber ob es jetzt dann auch wirklich klappt, das ist ja immer noch mal so eine Sache. Ich meine, die haben die guten Leute unter Vertrag nach wie vor. Da geht es richtig noch mal ab. Das wird spannend, unbedingt. Nur, ich denke mal, so ein SVR Lazartig, die sind ja nun auch nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Und hier Thomas Coville hat ja nun gezeigt, dass er auch was drauf hat. Also Der hat ja relativ lange gebraucht, um mit seinem damals ja sehr revolutionären Konzept, nämlich dass das Cockpit vor dem Mast ist, dass er damit überhaupt zurechtkam. Ja. Ne? Das hat er ja jetzt im Griff. Das zeigt er ja auch mit sehr, sehr guten Durchschnittsgeschwindigkeiten und er macht das schon gut alles. Ne? Nur, ja, das wird spannend nochmal. Der Szene wird es erstmal gut tun, bis zu dem Punkt, wenn sie alle abwinken und sagen, naja, gegen die brauchen wir gar nicht mehr anzutreten, weil die haben mit ein paar Millionen mehr gleich entsprechend mehr Knoten.
Wie sind denn eigentlich so Budgets da, Miku, weißt du das? Und für so ein Covil, kriegt er da jetzt richtig Kohle für so ein Ding oder macht er das aus, weil er Bock hat und danach sich natürlich irgendwie sich was erhofft?
Ja, also was der jetzt genau kriegt, kann ich dir nicht sagen. Nur da gibt's richtig Kohle von Sodebo, vom Sponsor und das wird aber im Team aufgeteilt. Das heißt also, da brauchen wir gar nicht von irgendwelchen Gehältern aus dem Sale-GPT zu
Sale-GPT, genau. Das
aus dem Sale-GPT zu sprechen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ordentlich bezahlt wird, aber also ehrlich gesagt, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen. Ist Quatsch,
okay,
wenn ich
aber
jetzt
es ist nicht,
sagen würde.
Das war meine Frage, es ist nicht so Größenordnung wie beim Sale-GPT.
Nee, unbedingt so, nicht.
Nee. Das was, ist ein gutes... Gute Außendienstlergehälter oder sowas.
Naja, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen untertrieben.
Was ich eigentlich noch ganz spannend finde, zwischendurch meldete sich mal hier Mr. Guichard zu Wort, der eigentlich immer noch auf diesem großen Trimaran da mit Donna Bertarelli, ich weiß nicht, sind die eigentlich noch zusammen? Das war mal so ein Traumpaar der Szene, die Schwester von Bertarelli. Und das ist doch der Spindrift Trimaran, den haben sie ja, der ist ja auch schon uralt, aber der ist noch mal ein bisschen länger. Und der ist eigentlich auch für nichts gut, außer dass er vielleicht mal versucht, diesen Rekord zu brechen. Also die können ja nicht in diesen 100 Fuß Ultim. Gilt der eigentlich auch als Ultim? Weiß ich gar nicht. Also ich
nein, der gilt nicht als Ultim.
Nee, ne?
Nein.
Genau. Nein. Und dann sagt aber, was ist das? Man denkt doch, wieso ist der denn jetzt nicht mehr losgefahren? Er sagt, er wird gar nicht losfahren, bevor es nicht eine, wir haben öfter mal über diese, wie heißt das? Wir haben Orca genannt, das System, ne? Das heißt doch jetzt irgendwie
Oscar was genannt.
Oscar, nicht Orca, Oscar. CAI oder so. Und
ach, das ist das
Gefährdes. Ja, ja. Bevor es kein vernünftiges Ortungssystem für Wale, schlafende Wale oder eben anderer Kram, sag ich was, im Wasser, wie Container und irgendwie, wird er da nicht rumfahren, weil das einfach viel, viel, viel zu gefährlich ist. Ich meine, der ist tatsächlich, die haben für die meisten Rekordversuche gesorgt, sind ja ganz oft losgefahren und deshalb, du hast ja auch gesagt, eben 6, 7 Versuche. Ich glaube, insgesamt waren das sogar noch viel mehr, die gar nicht so weit gekommen sind, weil sie irgendwo gegengeknallt sind und das fand ich ganz interessant. Dann hat natürlich gedacht, okay, weil in den Jahren seit 2017 gibt es natürlich viele Abbrüche, weil eben ganz mehrfach ist das Ruder abgerissen, weil sie irgendwo gegengefahren sind, andere Schäden, die Foils wurden beschädigt und dass das im Grunde so viel Müll, das war auch die These, auf dem Meer rumschwimmt, dass man da gar nicht unbehelligt mehr durchkommt. Und wir haben es ja auch bei dieser Einhand um die Welt Regatta mit den Ölteams gesehen, da ist ja keiner ohne Stopp rumgekommen. Die durften ja dann irgendwo stoppen, aber es ist keiner von den Booten ohne einen Reparaturstopp rumgekommen und
man muss dazu sagen, die haben es jetzt geschafft und zwar beide Boote, auch die Frauenboote, kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, die haben es beide geschafft, ohne dass sie irgendwo reinkrachen, ihre Havarien haben sie ja beide irgendwie so ein bisschen gehabt, aber immerhin, ohne reinzukrachen irgendwo.
Ja.
Und um ganz kurz auf Guichard zurückzukommen, Spindrift, das ist Geschwätz.
Ja,
also,
ja,
sorry,
ja,
aber das ist Geschwätz.
Auch eine Ausrede.
Der hat keine Kohle. Der kann keine ordentlichen Foils drauf machen.
Das Ding ist zu langsam auch, ja.
Genau. Ja, und der weiß ganz genau, wenn ich da nicht die richtigen fetten Foils drauf kriege, dann brauche ich gar nicht zu starten. Brauch ich, kann ich abhaken.
Recht, genau. Ja. Genauso finde ich das übrigens, ich habe mich auch sehr gewundert, auch nochmal bevor wir zu den Frauen kommen, also Jean-Jean hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet, ist ja quasi der Rekorder, hat natürlich allen brav gratuliert, aber er sagte, er würde gerne auch nochmal los, und zwar mit seinem alten Kumpel Bernhard Stamm, einigen ist das vielleicht auch noch ein Begriff.
Großartig.
Der auch damals dabei war, und zwar, sie hätten sogar schon ein Projekt oder ein Boot, und zwar die alte Massiv, wo wir sprachen eben schon über Gabar mit dem Einhandrekord, ich glaube, sogar wirklich in 42 Tagen rum, was der Ehre ist.
Ja.
Das Ding ist aber auch zu langsam, um überhaupt bei diesen Ultim-Regatten überhaupt noch mitzusegeln. Damit würden sie jetzt fahren wollen, und fehlt leider nur noch das Geld. Wer Geld hat, fand ich es einfach mal so rausgerotzt, so eine These. Ich meine, das ist ja deren Job. Natürlich, aber eigentlich auf dem Papier, wir haben es ja genug gerade vielleicht sehr gut rausgearbeitet, dass die neue, also das Wetter, ich weiß ja gar nicht, ob das wäre auch nochmal interessant zu wissen, gibt es so ein Wetter überhaupt nochmal, apropos Klimawandel hin oder her, wie es damals Jean-Jean hatte? Vermutlich musste man deshalb jetzt so darauf warten, dass es das vielleicht Bedingungen sind, die Sodebo gerade hatte, die jetzt vielleicht einfach Stand der Dinge sind. Natürlich kann es immer ein bisschen besser sein, aber die neuen Boote müssen einfach so schnell sein, um diesen Rekord zu brechen. Aber dann kannst du eben nicht mehr mit einem alten das schaffen, und das ist
unmöglich.
Das halt Gelaber. Ne? Ja.
Aber das wird, guck mal, das ist ein guter Übergang jetzt zu den Frauen, weil ich noch mal ganz kurz, das soll eine Silberrücken-Geschichte werden, nämlich eindeutig Joyon von der älteren, aus der älteren Generation. Dann Bernhard Stamm ist der Mann fürs Grobe.
Wie alt ist
so,
Bernhard Stamm, wisst ihr das?
Ich glaube, der ist mein Alter, also noch richtig jung.
63
und,
geboren.
Ja, 63 geboren. Und dann wenn Bernhard Stamm dabei ist, dann möchte ich, sagen wir mal, ich möchte ein Kistenbier wetten, dass dann auch Jean Le Cam dabei sein wird.
Ja,
vielleicht. Weil
das ist aber so ein bisschen wie ein Rolling Stones Konzert. Ne?
Ja, sag ich doch, Silberrücken.
Das wäre geil.
Genau. Ja, Rolling Stones Konzert.
Ja, genau.
Ja. Nee, also Jean Le Cam und Bernhard Stamm, die sind so, Bernhard Stamm hat Jean Le Cam das Boot vorbereitet zur letzten Vendée Globe. Mhm. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen. Und da, Leute, da gibt es dann richtig PR. Egal, ob die 40... 45 oder 65 Tage segeln,
ja,
das
großartig.
Ist PR.
Ja,
das und
ist
somit sind wir jetzt
super.
Bei den Frauen. Kann ich auch noch mal ganz kurz anreißen?
Ja. Sehr gerne.
Ja, jetzt sind
von der Silberrücken zu den Frauen. Wie kommst du da denn
gut,
raus?
Ja, aber
sind also auch ein paar
Überleitung
Frauen?
Jetzt nicht so schlecht. Es geht ja um
es
die
ist,
PR.
Es
geht
ja
um
wisst ihr was, es ist egal. Es ist für Männer wahnsinnig schwierig, über dieses Boot zu sprechen, weil egal wie du einsteigst, egal was du sagst, bist du frauenfeindlich. Egal.
Also, ja, das stimmt doch jetzt nicht. Ich habe da
jetzt
im Zusammenhang mit PR
gemeint. Wenn man es falsch verstehen will,
wenn man es falsch versteht, ist es wirklich total
aber es ist
schwierig.
Ja.
So,
ja.
Okay, aber PR, klar.
PR.
Das ist aber auch schon wieder wie. Ist nur
fängt ja schon an, mit dem Namen. The Famous Project.
Mhm.
Ja? Also ich meine, das sagt doch eigentlich
stimmt.
alles aus. Wir wollen... Und ich meine, das ist ja auch richtig so. Frauen sind ja einfach in der Hochseeszene noch nicht so akzeptiert, wie sie akzeptiert sein sollten. Mhm. Also müssen sie die Trommeln schlagen. Sie müssen wirklich Action bringen und sie müssen vor allem die Klappe weit aufreißen nach dem Motto, wir machen jetzt nicht einfach nur eine Weltumsegelung, sondern wir knacken den Jules Verne Trophy Rekord. Und das ist einfach der Punkt an der ganzen Geschichte, weil Carsten hat ja auch schon so ein bisschen im Vorfeld mal so verlauten lassen, ich meine, jetzt segeln die da los und wollen den Rekord knacken und jeder weiß doch, dass und da werden sie auch noch von Sodebo überholt und so weiter und so fort. Also das kann ja alles nicht sein. Das stimmt ja auch. Da hat Carsten auch vollkommen recht mit. Das ist von vornherein aber auch so geplant gewesen. Die Frauen haben sich gesagt, wir kriegen nur dann einen Sponsor, wenn wir großkotzig auftreten.
Hm.
Und das haben sie gemacht. Und ich finde, und das ich muss jetzt einfach da auch mal wirklich reinspringen in die Bresche, ich finde das ist eine ganz irre Leistung, was die Girls da geleistet haben. Weil, hey, es ist auf einem alten Boot. Es ist auf einem scheiß alten Boot gewesen. Da sind die durchgerockt. Das Boot ist schlecht vorbereitet gewesen, weil keine Kohle da war. Sie haben es durchgezogen und das finde ich echt genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ganz großes Kino.
Ja klar, ohne Frage.
Ohne Frage, genau. Das ist ja genau der Moment. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, das ist ja noch nicht hier gefallen, auch in Frankreich, weil dass sie eben genau diese Trommel geschlagen haben und Leute, die es eben nicht wissen, die mögen gedacht haben, okay, die wollen wirklich zum ernsthaften Jules Verne-Rekord machen. Aber Hintergründe müssen wir vielleicht nochmal sagen, die sind ja auf dem gleichen Boot, nee, auf demselben, muss man sagen, auf IDEX Sport gesegelt, mit der Jouillon den Rekord 2017 gebrochen hat. Aber klar, es ist auch ein bisschen aufgemotzt inzwischen, wobei weiß ich noch nicht mal, ob da viel dran gemacht wurde. Jedenfalls hat er denn diesen Fabelrekord gebrochen, weil er eben so super Windbedingungen hatte und natürlich auch mega erfahren mit seinem Schiff irgendwie war. Und wie soll das dann gehen? Haben wir ja gerade gesagt, du musst eigentlich von dem Wetterrouting her, musst du ein Schiff haben, das 6 Knoten schneller fährt als normal dieses Boot. Wie sollst du es dann mit dem alten Boot schaffen? Das war ein, aber was, ich stimme dir da völlig zu. Also die haben die PR-Trommel gerührt und mussten es, glaube ich, auch so machen, sonst hätten sie es nicht zusammengekriegt, die Kohle. Und im Endeffekt ging es ja nur darum, und was heißt nur, die haben es ja, das hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht, wenn sie so sagen, wir wollen die erste Frauencrew sein, die es eben auf so einem Ultim schafft um die Welt. Was definitiv ein Riesenerfolg ist. Zumal, wie es nachher am Ende verlaufen ist, also wenn du dir diese Bilder angesehen hast zum Schluss in diesem irren Sturm und dann haben wir auch schon drüber gesprochen, es wird halt auch mega gefährlich. Je langsamer du bist, desto gefährlicher ist es dann, weil du diesen Stürmen eben nicht mehr aus dem Weg gehen kannst. Und die waren nun mal mittendrin, dann ist dieses, das muss man auch sagen, dieses Segel ist ja in der Mitte zum Schluss nochmal durchgerissen, das Großsegel. Und das ist aber das Segel, wo schon nicht Joyon 2017, aber ich glaube vor Transatlantik gesegelt, vor 4, 5 Jahren. Das ist immer noch das gleiche Segel. Also das ist natürlich nicht aufgemotzt gewesen. Und die haben diese, das sind ja dann eher Probleme, die musst du natürlich auch erstmal bewältigen, so ein Team, wenn sie, ich habe am Anfang, wo wir haben über den Uck gesprochen, die haben einfach an diese Rutsche, an einem Großmast, das Großsegel, wo das Top befestigt ist, das wird ja dann quasi eingehakt an verschiedenen Stufen an der Mastschiene und das hat da nicht gehalten, beziehungsweise hat zu doll gehalten, dass es eben verhakt ist und dann musst du im Mast hochklettern, teilweise um daran zu fummeln oder auch außen dran hochklettern, also völlig irre bei diesen Bedingungen und dann haben sie es ja nachher dann doch, ich glaube bei Kapstadt wollten sie schon fast aufgeben und dann haben sie gesagt, nee, wir machen es jetzt doch weiter und klar sind jetzt mit 57 haben wir das nicht schnell, aber zum Schluss war einfach ich stelle mir das nur vor, dann ist dieser letzte Tag oder die letzten 2 Tage vor dem Ziel, dann kommt dieser Orkan, wir haben ja da Bilder gesehen, das war
übrigens auch lustig, da habe ich gehört, allein deshalb würde ich es nicht machen, wenn ich diese ganze Tour mache und da kommt ein Orkan mit dem Namen Ingrid.
Ja, stimmt, das passt auch nochmal dazu.
Sei doch froh, dass er nicht Gisela hieß.
Ja, genau, das wäre aber ähnliche
Alter. Nummer. 10 Meter hohe Wellen und dann haben sie, ich meine, die Bilder von Sodebo, die fand ich gar nicht so spektakulär, jetzt war auch mal ihre Drohne dann rausgelassen bei dem Startwind, aber bei den Frauen, die haben dann auch mal nochmal von Bord gezeigt, weil die ja wirklich von hinten kamen dann die Wellen, sieht ja nur unter Top und Takel, ich glaube nachher haben sie die Fox zumindest hochgezogen und wie diese Wellenberge von hinten auch dann unter dieses Trampolin schlugen und also das ist ja schon, also da denkst du ja auch, oh Gott, jetzt kippen die gleich um, was ja früher die Dinger reihenweise gemacht haben. Und das ist ja dann wirklich, dann ist man wieder im Bereich so Seemannschaft und das geschafft zu haben. Und
du musst dir das mal vorstellen, die sind 27 Knoten gesegelt, ohne auch nur den kleinsten Lappen da oben hängen gehabt.
Ja, stimmt, mit diesem Profilgroßmaß.
Unfassbar, ne? Oder? Also ich finde absolut irre.
Aber da kommen wir zum dritten noch, also zum letzten Thema, gleiche Nummer. Diese Videos von Gurek Sode, der mit seinem, was ist das, auch ein Ultim? Ja, das ist auch ein Ultim, ne?
Ist auch ein Ultim,
Alter. Der andersrum fährt. Warum macht der das eigentlich? Nur für Ruhm und Ehre? Ja, ne?
Der macht das für seinen Sponsor.
Der macht auch einen Rekord, was heißt Ruhm und
ja,
okay.
Ja, und er will. Ja. Obwohl er, also wirklich, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, auch dieser Rekord, den peilt er weniger an.
Hast du recht.
Also es geht ihm, natürlich ist es, hinterher soll es ein Rekord sein, wenn er es geschafft hat. Aber der will als erster mit einem Multi um die Welt. Fertig.
50 Knoten Wind.
Ja.
Und der ist auch richtig ab, oder? Im dritten Ref und dann. Da würde ich weinend unter Deck sitzen.
Saß er auch.
Der? Ja, nee, der hat seine Drohne geflogen. Das hat das ja aufgenommen.
Stimmt, dieses Video.
Unfassbar, dieses Video ist
unfassbar. Das haben sehr viele Leute gesehen übrigens. Das war ein guter, Michael hat einen schönen, tollen Text geschrieben da. Das war sehr, ist von vielen.
Und der Typ, muss man sagen, so, der ist, ich meine, der muss ja echt schon, also positiv krank sein. Wenn du, weißt, vor einem Jahr hat er noch bei der Vendée ist er noch rumgeeiert. Jetzt eiert er darum, weißt du, andere machen es besser. Clarisse Grimaire ist gestern Mutter geworden, ne? Zum
ja, stimmt, hast recht.
So, die hat sich eine schönere Zeit
gemacht. Ja, gut, aber das ist jetzt bei ihm ganz schlecht nur möglich.
Ja, ist bei ihm.
Ja.
Ungerecht. Der hätte Vater werden. Nee, ja. Aber nee, weil du weißt, was ich meine. Ich meine, ein Jahr später dann schon wieder so ein Ding zu machen. Also der Typ, der ist, also ist Wahnsinn.
Der weiß halt, dass er im Moment ist er heiß und im Moment kann er sich solche Sachen erlauben. Und er hat ja schon angekündigt, nach dieser Geschichte, wenn das alles gelingt, dann ist er erstmal raus.
Ja?
Hat er angekündigt. Wird dann wahrscheinlich wieder ein Buch schreiben oder sonst irgendwie was, aber dann hat er seiner Frau versprochen, kümmert er sich jetzt erstmal um die Kinder.
Krass.
Und er hat ja zwei Kinder zu Hause, die ja sogar an Weihnachten alleine weinend unterm Christbaum saßen. So. Ja, aber das Witzige ist ja jetzt mit dem Sudé, ne? Dann segelt er weiter, dann segelt er so nach dem Sturm, segelt er so ins Nördliche hoch, anstatt auf seiner Ideallinie Richtung westlich zu bleiben, segelt hoch und jetzt vor einem Tag bringt er ein Foto, da liegt er vor der Osterinsel. Hinten dran ist die Osterinsel.
Das habe ich nicht
gesehen. Und er hat sich einen alten Traum erfüllt. Also wohlgemerkt, er ist auf einer Rekordfahrt, ja. Und er hat sich einen alten Traum erfüllt. So, und jetzt Achtung, einer von den Kommentaren, der hat es dann auch gleich geblickt, der hat geschrieben, hallo, bist du auf einer Rekordfahrt oder was? Du hast ja überhaupt gar keinen Vorsegel, nichts gesetzt. Da liegt der da irgendwo in völliger Ruhe vor dieser Osterinsel, damit er dieses Selfie mit seinem wunderbaren Strohhut machen kann. Und dann ist er weitergesegelt.
Ja, aber also
Osterinsel ist echt hoch, ne?
Es gibt ja keine Referenzzeit für ihn, ne? Der Rekord ist ja, mit dem Ding einmal rumzukommen in die
Fahrschaft. Ja, weil er eben mit einem Multicock unterwegs ist, ne? Also mit einem Multihull.
So, naja. Und der ist schon gut. Also der weiß schon, was es irgendwie.
Ja, natürlich.
Mein Gott, weißt du, wenn er jetzt da nichts von sich hören lässt und keine Videos macht und nicht sowas macht, dann rumfährt und sagen so, oh super, der ist rumgefahren.
Stopp.
Ja.
Es gibt eine Referenzzeit, ich gucke da gerade mal drauf. Er segelt gegen Jean-Luc Van den Heede. Und der ist aber auf dem einen Rumpf rum. Und jetzt mal aufgepasst, er liegt hinten. Also er liegt 774 Meilen zurück. weil natürlich, der
Jean-Luc ist die Ideallinie gesegelt. Ne? Ganz tief
genau.
Unten. Ne?
Der ist unten irgendwie rum, wobei muss ja dann auch mal gucken, wie das. Der ist wahrscheinlich dann, der ist ja wirklich danach gegen angekreuzt.
Ja, das kannst du ja mit dem Ding nicht machen.
Nee, ja, das ja.
Da hat ja ein Mono, hat ja gerade wenn du gegen den Wind, gegen feuchte Winde segelst, hat der ja extreme Vorteile bei der Höhe.
Ja, wobei die fahren schon auch, ich meine, du hast es ja auch selbst die F50 Foiler, die fahren auch gut gegen den Wind, die fahren eine richtig große Höhe. Aber du hast insofern recht, der sollte das glaube ich nicht machen und der ist auch in den Norden da hochgefahren, der ist jetzt fast Richtung Tahiti, sehe ich gerade, weil da oben aber natürlich auch Ostwind herrscht und unten ist Gegenwind halt. Ne?
Ja.
Da muss man sich auf das Wetter anpassen, aber er liegt jetzt wirklich um 774 Meilen hinten, weil es einfach der deutlich weitere Weg ist.
Osterinsel war nicht auf dem Plan.
Nee.
War nicht auf dem Plan, Carsten.
Vielleicht waren da Hühner im Angebot.
Ja, das, ja. Genau.
Ja. Da gibt es die Osterinselhühner. Ja, genau.
Aus Stein.
Das könnte für Ostern, da ist ja auch die
Idee. Aber der Typ, ich liebe solche Typen. Ne? Ja. Ich meine, es ist echt, was wäre die Welt ohne solche Menschen? Das ist so krass.
Ja, du hast ja auch recht. Also im Endeffekt ist, der kann sich ja auch so einen Umweg leisten, weil der natürlich, wenn der normal unterwegs ist, der ja viel, viel, viel schneller als Van den Heede. Und wenn der jetzt wieder Wind von hinten hat, dann gibt er auch wieder Gas. Also der fährt jetzt auch fast wieder 20 Knoten.
kann sich auch so einen Umweg leisten. Das sind einfach ganz andere Wege, die der auch fahren muss oder kann auch. Ne?
Und der hat
die
ersten Unken ja schon, die ersten Unken schon und sagen, naja, Tahiti wäre doch auch nochmal so ein Ding, da die Girls sehen doch da ganz nett aus und so.
Genau.
Und da gibt es dann auch sogar einen Post von seiner Frau dazwischen. Hallo? Fragezeichen.
Echt? Sehr schön.
Und dann wird er von Kannibalen gefressen.
Ja.
Das wird noch werden. Aber
von Kannibalen? Auf Tahiti?
Waren doch bestimmt ganz viele. Die sind da überall, sag ich dir.
Ach so,
überall.
Ja, dann ist ja gut. Ja. Gut, dass
du sagst, die Mädels sehen da ganz toll aus. Ich sag, es gibt da nie.
Wie heißt dieser noch? Fletcher?
Ja, genau.
Fletcher Dingsbums. Ja.
Aber ich finde, dass Sudé das so gut drauf hat. Also auch während der Vendée war der irgendwie. Ich meine, auch wenn Miku sagt, okay, das war PR, also es wird gemungelt, es war auch PR, dass der vor Cap Horn tauchen war. Er war trotzdem vor Cap Horn tauchen.
Ja, das macht ja auch knallhart.
Ja,
ne?
Ist auch gut.
Ja. Weißt du, den wird man, also allein, mein Gott, wie lange bereitet der einem schon Freude? Ich erinnere an diese zwei Winter, die der, weißt du, wo der dann ein Ei ist, das mit dem Huhn im Packeis ist. Es ist einfach unfassbar. Also der holt immer wieder Sachen raus und man denkt so, irre. Also toll, dass das, toll vor allem, dass Segeln sowas hat, finde ich, dass solche Leute.
Ja, aber auch nochmal zur Leistung. Der mag jetzt da oben da rumgefahren, aber,
der kann
aber
auch
diese, als er dann da unten am Kap Horn da seine Videos gemacht hat, und das ist, wie gesagt, völlig irre Bilder. Und da musste er wirklich ja tagelang gegen ankreuzen, ne? Und ist dann wäre fast da auf die chilenische Küste wieder rauf gedrückt worden. Parallel war ja dieser Sturm dann im Nordatlantik, aber das, was der da gepackt hat und dass er das auch überlebt hat, weil ich kann mich noch erinnern, weiß ich auch nicht, Miko, wer war denn das? Also sind ja, hatte ich auch drüber geschrieben, da gab es ja schon so ein, ach so, die da Double-Handed mit diesem, weißt du, Just so und so Trimaran, wo sie nachher dann auf jeden Fall bei Feuerland da gewartet haben, bis den Kap Horn überhaupt eine Passage freilässt. Und nachher sind sie einfach nicht drumherum rumgekommen, weil es wie früher da, die alten Clipper mussten da ewig warten. Der ist dann vor der Küste, ist auf der Ostseite von Südamerika, Zipfel da unten, haben sie quasi gewartet und dann sind sie kaum gegen angekommen. Und er ist jetzt tatsächlich bei Flaute um Kap Horn gekommen, aber dann kam der ganze Ballermann,
dann kam der Druck
gegen an, ne? Und da musste das erstmal überleben. Da ist genau nach Norden und zwar gekreuzt, um irgendwie aus diesem Mist da rauszukommen. Dann musste er aber erstmal alleine auf so einen Riesenäumel da irgendwie. Das finde ich total respektvoll. Also hin oder her, und natürlich verkauft er sich gut, aber das ist schon verrückter, und er hat jetzt echt auf so vielen Facetten hat er gezeigt, eben auch, das war ja eigentlich das Größte, in dieser Vendée Globe, nicht nur Vendée Globe jetzt so wie, ich sag mal, Sedlacek oder früher einfach, wir fahren jetzt einfach mal mit und dann nur kommen wir irgendwie hinten an, sondern der ist ja auch da wirklich sportlich gut unterwegs gewesen auf dem alten Schiff. Also das habe ich höchsten Respekt vor, und ist einfach, ich kann mich noch, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, Michael, weißt du, wenn in Les Sables, als bei der Vorstellung der ganzen Segler, wie er dann erstmal diese Rampe runtergerannt ist zu seinem Boot vor jubelnden Menschen, dann erstmal zwei Klimmzüge da am
den Klimmzug gemacht hat, ja.
am Reck da wo er an der einen, am Tor quasi zu den Stegen irgendwie. Also einfach gut, ja, fand ich, habe ich so.
Man muss den auch mal erleben, beispielsweise, wenn der so Vorträge hält und so, ne? Der geht ja auch in Schulen und solche Sachen, und das ist schon ein ganz schön pfiffiges Kerlchen. Der ist smart, der ist clever der weiß, im Moment läuft das richtig heiß für mich hier, und der macht jetzt alles Mögliche. Und für ihn ist das, was er da jetzt gerade macht, toi toi toi, dass er gut durchkommt, ist das ein einfach bisschen. Jetzt so ein absolutes Highlight. Ne?
Wenn man dessen Weg verfolgt, weißt du, der hat ja keine Ahnung vom Segeln, hat dieses Boot gekauft, ein Huhn und ist rüber in den Atlantik.
Boot und Huhn,
so.
Ja.
Ja, das war ja, so fing das ja an. Das ist, glaube ich, das ist über 10 Jahre her. Und wenn man sieht, wo der jetzt ist, dann eine Vendée gesegelt, und
witzig,
das ist wirklich. Aber ich glaube, der hat einfach so eine Zähigkeit, die ganz wenige Menschen haben, dass der das auch so aushält. Weißt du, das gibt ja auch wenige.
Genau.
Also, so, der ist schon, der ist, und dann gepaart mit seinem, der ist ein sehr lustiger Vogel, finde ich ganz toll.
Ja,
so,
ein Satz noch dazu, ganz kurz noch, weil wie der drauf ist, das sieht man beispielsweise daran, dass er, als es hieß, er soll er soll jetzt mal vom Imoca auf den Ultim übersteigen. Und dann seine besten Freunde und alle Leute haben gesagt, bist du des Wahnsinns? Weil du bist doch so ein Ding noch nie gesegelt. Da hat er ja auch geantwortet, ja, wieso, ich habe doch den Hobbycat immer noch da vorne das ist auch ein Meerrumpfer. Und ja gut, den habe ich jetzt 15 Jahre nicht mehr bewegt, aber ist ja egal, kann ich. Und dann setzt er sich da drauf und er kann es. Das ist echt erstaunlich. Also der Kerl gefällt mir. Und auch hier nochmal ein Satz zu BU. Na, haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Du hast dich ja drüber aufgeregt, dass eben ein Girek Sude als Genie bezeichnet wird, der auf Rang 24, 25 bei der Vendée Globe reinkommt. Und er, der auf Rang 4 reinkommt, war auf Rang 4, ja, Rang 4, der wird gefragt, ob er den Rang 4 schon verdaut hat. Das ist genau diese Geschichte, da ist so ein Neid dahinter und das spürst du jetzt nicht nur bei Jeremy Bayou, das spürt man bei einigen anderen. Bei einigen anderen,
naja,
weil es immer ganz viel Kopfschütteln gibt. Ganz viel Kopfschütteln.
Das hatten wir auch schon. Ich meine, ich finde das, okay, da muss ich mal wieder reingegrätschen, weil ich finde, ja, das ist halt der Abenteurer und ist ein super Typ, wie wir es gerade alle sagen. Aber er ist eben nicht einer wie Bayou, der vorne sportlich da irgendwelche Akzente sitzt, der auch gar nicht den Anspruch hast. Insofern verstehe ich das vollkommen. Und wir können natürlich wieder darüber diskutieren, warum das so ist. Aber es ist halt völlig in einer anderen. Und da wird er auch nie hinkommen. Da kannst du ihm auch jetzt ein Bayou ist er einfach besser. Also,
aber Bayou will er ja auch gar nicht hin.
Nee,
ja, eben, sag ich ja. Aber das ist ja eher eine Einschätzung. Das sind einfach unterschiedliche Disziplinen, in denen die beide da unterwegs sind.
Ja, genau.
Und jeder in seiner Disziplin ist gut, aber du kannst, deshalb kann ich das auch nachvollziehen, dass da möglicherweise auch schon mal eine Unwucht drin ist, wenn du quasi jetzt hat, ach, jetzt regen wir uns gleich wieder die Köpfe heiß.
Nö, alles gut. Ja. Ich wollte nur sagen, BU wird auch nicht das erreichen, was der erreicht hat. Weißt du, das ist auf,
na,
nicht,
ja, was?
Nicht sportlich, sondern von Reichweite,
ja,
das sind
ja,
andere Zeiten.
Ist ja die Frage, was wer jetzt erreichen will irgendwie, ne? Und
genau,
was,
genau.
Woran lässt du dich jetzt messen? Und
ich finde es halt immer komisch, wenn man über den anderen meckert und sich so auslässt. Also
ja, richtig. Ich glaube auch nicht, das ist natürlich auch von Medien so ein bisschen, oder uns Medien vielleicht auch in so eine Richtung.
Von dir.
Von dir, genau.
Von mir nicht.
Nein,
von
aber
dir.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Einstimmen von dir.
Der nimmt das ja eher nicht ernsthaft so, er merkt es aber ein und den Punkt kann ich komplett verstehen, weil es ist natürlich doof, wir reden über Imoca als uns auch eine unserer Formel 1 Disziplinen im Segelsport und wenn derjenige, der der Beste ist oder mit der Beste ist, nicht davon leben kann, sondern nur die anderen, dann ist da irgendwas schief, aber egal, das mal gucken, das geht jetzt wieder los und alle werden da auch ihre guten Projekte haben und auch für beide.
Genau. Apropos Imoca, wir müssen jetzt eh Schluss machen, weil heute Abend kommt das, ne? Kommt die erste Folge der neuen Malizia-Doku. Ich bin gespannt.
Ach,
angeblich
krass.
Sollen schon die ersten Infos über das neue Boot
ich
veröffentlicht
dachte,
werden. Kommt jetzt heute, mehrteilige Doku fängt heute an. Ich weiß gar nicht, ob es schon läuft,
cool.
Aber sie wird laufen. Da haben wir nächstes Mal wieder was zu sprechen.
Ich dachte jetzt nur, warte, das muss ich nochmal einhaken,
ja.
Weil ich dachte, du drückst jetzt auf die Tube, weil ich ja auch auf heißen Kohlen sitze. Und Michael, ich wundere mich, dass ihr überhaupt hier sitzt. Ist Handball, läuft gerade schon Frankreich gegen Deutschland. Wie seid ihr denn drauf? Kiel, du bist doch ein Handballer inzwischen da.
Ich? Nee.
Ist euch egal, ne?
Nee, ich bin ja beim Segel-Podcast. Außerdem müssen wir jetzt beenden, weil ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen auf der Messe, der meinte, ja, manchmal, ich mag lieber euren Podcast, aber manchmal so 1,20 habe ich keine Zeit,
ja, okay.
Das zu hören. Wir sind jetzt bei 1,17. Deshalb
okay.
Sind wir jetzt auf
super, ganz toll.
Ja, gut. Wir hören auf unsere Hörer.
Jo.
Ja.
Dann. Macht's gut, ihr beiden.
Tschüss.
Ja, selbst auch. Bye-bye. Tschüss.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.